What kind of American are you? Das ist die definierende Frage im neuen Film von Alex Garland. Civil War heißt er und läuft seit letzter Woche im Kino. Die ganze Filmwelt diskutiert heiß darüber, ob es sich hierbei um einen politischen Film handelt oder nicht. Dieser Frage gehen wir vielleicht auch im Podcast hier der neuen Ausgabe des Wollmilchcasts auf die Spur. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin wie immer verbunden mit der Jenny Ecke. Hallo Jenny.
Hallo Matthias.
Wenn ich dich frage, was für eine Art von Amerikanerin du bist, welche Antwort würdest du darauf geben? Und ganz wichtig für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, es ist wirklich eine lebensbedrohliche Situation, in der du dich befindest. Eine falsche Antwort könnte bedeuten, dass du eventuell stirbst.
Ich weiß es nicht. Nein, ich werde total ablosen und sofort einen Kopfschuss kriegen. Danke. Wie sieht dir deine Antwort aus, Matthias? Du musst das jetzt auch beantworten.
Ja, also ich befürchte, ich wär genau wie die Figur, die kein Wort rauskriegt und in dem Moment, wo sie ein Wort rauskriegt, halt die falsche Antwort gibt und auch stirbt. Ich glaube, wir sind beide einfach komplett verloren. In der Zombie-Apokalypse wollte ich gerade sagen, wir reden gar nicht über die Zombie-Apokalypse, aber ein Film, der sich fast so anfühlt, als wäre es eine Zombie-Apokalypse, nämlich ein Bürgerkrieg, der in den USA herrscht und uns Bilder zeigt, die man auch sehr gut eben in Serien wie The Walking Dead oder The Last of Us verorten könnte. Wir sterben, aber trotzdem, bevor wir das tun, werden wir diesen Film besprechen.
Was wenn für ein es das schöner letzte... Podcast-Einstieg, ja. Da kriegt man gute Laune.
Wenn es das Letzte ist, was hier im Wollmilchcast passiert, dann ist das unsere Meinung zu Alex Garlands Civil War. Vor Spoilern seid ihr hiermit auch gewarnt. Wir werden verraten, welche Alliance am Ende das Weiße Haus übernimmt oder auch nicht und wünschen euch trotz dieses unerwartet makabren Einstiegs, ich stelle da so eine unschuldige Frage und auf einmal wird alles so dramatisch.
Unschuldige Frage.
Also ich meine, Jesse Plemons steht doch da auch nur sehr interessiert, irgendwie kratzt sie hier in seinem Stoppel.
Ich sehe dich ja nicht, wie du vor deinem Mikro stehst, aber hast du auch so eine rote Sonnenbrille auf?
Nein, ich kann nicht beruhigen. Ich bin ungefähr auf dem komplett anderen Ende vom Spektrum, wo sich Jesse Plemons in diesem Film befindet. Wie dem auch sei, nach diesem chaotischen Einstieg viel Spaß beim Zuhören von dieser Ausgabe des Wollmilchcasts. Civil War. Alex Garland, eine interessante Kombination. Das ist ja ein Mensch, über den wir hier im Podcast definitiv schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, weil der auch schon eine ganze Weile in der Filmwelt beteiligt ist. Jenny, magst du ganz kurz ein Recap geben, was bisher geschah?
Alex Garland, Movie. Also ich glaube, ich habe in diesem Podcast schon mal erwähnt, dass Alex Garland einen großen Eindruck auf mich hinterlassen hat durch sein Buch The Beach, was ich damals als Teenager gelesen habe und was meine Leidenschaft zu reisen interessanterweise ausgelöst hat, die bis heute anhält. Sein zweites Buch finde ich noch besser, aber egal. Und darüber ist er ja mehr oder weniger zum Film gekommen, durch die Verbindung zu Danny Boyle. Er hat dann als Autor für Danny Boyle zum Beispiel 28 Days Later mitgeschrieben, Sunshine, und ging dann durch insbesondere die ja inoffizielle Regiearbeit bei Dredd, dem großen Judge Dredd-Film mit Carl Urban, über zum Regiestuhl und blieb auch weiterhin Autor. Und dann kam, würde ich sagen, sein großer Durchbruch als Regisseur. Das war Ex Machina 2014. Dann kam der komplett unverdient gehypte Annihilation 2018. Dann kam der komplett gehasste Man 2022 und jetzt sind wir bei Civil War angelangt. Also der rote Faden, der sich durch seine Arbeit im Grunde seit 28 Days Later zieht, ist so eine Verbindung zu Science Fiction insbesondere. Man, da hat er sich dann noch tiefer ins Horror-Genre gewagt als schon bei 28 Days Later. Und das Interessante an Civil War ist jetzt, dass er im Grunde wieder zurückkehrt zu diesen Endzeit-Ideen aus 28 Days Later, aber eben mit einem realistischeren oder weniger fantastischen oder zukunftsfokussierten Genreansatz, nämlich eher dem Ansatz eines klassischen Kriegsfilms, der aus der Sicht von ReporterInnen und Fotografinnen erzählt wird. Und das ist meine Zusammenfassung der Vita von Alex Garland, der dazwischen noch eine todlangweilige Serie gedreht hat, die heißt Devs, die könnt ihr auch schauen, da hat Nick Offerman mehr als zwei Szenen. Matthias.
Beeindruckend.
Bitte deine Einschätzung von Alex Garland.
Ja, also ich würde dir schon mal widersprechen bei allem, was du gerade zu Devs und Annihilation gesagt hast. Das sind zwei überaus interessante, das sind thought-provoking Science-Fiction-Masterpieces. Okay,
ich hätte beinahe ein Spit-Take gemacht und konnte mich noch aufhalten.
Ja, nein, also ich muss gestehen, Garland ist für mich schon einer. Ich gehe gerne in seine Filme rein, weil einerseits habe ich das Gefühl, er bringt immer sehr viel Gespür für die Umgebung mit, in denen die Filme stattfinden. Also das war schon, je nachdem, ob er Dredd inszeniert hat oder nicht, aber ich denke sehr viel über die Hochhäuser, die einzelnen Stockwerke, dass da durchgehen, das weiß nicht, wieder runterfallen von ganz oben nach bei Ex Machina, dieses Gebäude, was er vorstellt, weiß nicht, es geht immer viel um Architektur, aber auch um die Natur außen rum. Und das andere, was ich halt mag, ist, er hat halt viele von diesen Sci-Fi-Ideen, die nie zu überbordend werden, sondern gerade irgendwie auf diesem schmalen Grat von du kommst mit und es hat aber auch irgendwie sowas, was mich ein bisschen piekst und ich denke, oh, in welche Richtung geht's als nächstes? Und das mag ich eben an seinen Filmen, die sind alle sehr gut gecastet, er arbeitet mit Top-Kameraleuten zusammen, es ist einfach, ich habe mich noch nie in einen Garland-Film begeben und bin da unglücklich rausgekommen, außer bei Man, da war ich einfach fertig. Aber ich glaube, das war Absicht von dem Film. Der hat mich auch komplett runtergewirtschaftet. Auch so ein Film, den ich seitdem nie wieder gesehen habe. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich seine anderen Sachen in Dauerschleife schaue. Da ist, glaube ich, wirklich Dredd
guckst
der einzige
Guckst du nicht immer
Film.
Annihilation jedes Wochenende?
Nee, irgendwie ist das nicht so ein Instant-Classic geworden. Also da haben tatsächlich die Sachen, die er als Drehbuchautor gemacht hat, einen größeren Wiedersehenswert. Aber das liegt vielleicht auch an einem anderen Regisseur, der da beteiligt ist, Danny Boyle bei 28. Days Later bei Sunshine und gut, Never Let Me Go. Den schaue ich jetzt auch nicht so oft. Den
ist
ich glaube,
der Treffen von
gesehen.
Danny Boyle und Alex Garland ein Mit-Off? Wer ist mehr mit als die beiden, die sich treffen?
Was? Ich kann gar nicht, ich verstehe nicht, was du sagst.
Gut, aber zur ernsten Besprechung von diesem ernsten Kriegsfilm hier, ne?
Wir sind in einer nahen Zukunft, vielleicht auch nicht. Wo würdest du denn den Civil War verorten, der gerade in diesem Film stattfindet? Also definitiv in den USA, aber hast du ein Gefühl, der Film sagt uns präzise, das ist ein Spiegel auf unsere heutige Zeit?
Ich habe am Anfang schon erwartet, dass er klare Bezüge zur Gegenwart oder auch irgendeiner Zukunft hat. Also Gegenwart im Sinne von zum Beispiel der Verwendung von aktueller Technologie oder Zukunft im Sinne von der Verwendung einer futuristischen Technologie oder so, aber dem entzieht er sich ja weitgehend. Also es gibt kaum, gibt es überhaupt ein Handy in dem Film? Ich weiß gar nicht, aber es spielt keine große Rolle. Das würde ich sagen, modernste, was man an Technik in diesem Film sieht, ist der Militärapparat. Auf beiden Seiten, insbesondere dann gegen Ende, wenn man die ganzen Hubschrauber und so weiter sieht. Aber auch das ist eigentlich nicht unbedingt, soweit ich mich mit Militärtechnik auskenne, und das ist nicht viel, jetzt nicht Robocop-Level oder sowas, also oder Edge of Tomorrow-Level. Das ist alles eigentlich sehr geerdet, was da in Technik vorkommt. Und deswegen habe ich mich oft gefragt während des Schauens, in welcher Zeit er denn jetzt eigentlich wirklich spielt. Und dann habe ich irgendwann die Frage einfach aufgegeben, weil er ja selber ausgehend von der wohl wichtigsten Technik in diesem Film, nämlich den Fotoapparaten der weiblichen Hauptfiguren, selber so ein bisschen verwischt, was modern ist und was hier Vergangenheit ist, weil die Apparate, die zum Beispiel Kirsten Dunsts Figur in diesem Film benutzt, ist ja, soweit ich das sehen kann, nichts, was ich von unserer gegenwärtigen Technik hier in meinem Schrank unterscheidet, außer dass sie deutlich teure Objektive hat als ich. Das, was die Figur von Kaylee Spaney, wird sie überhaupt so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Priscilla halt. was sie verwendet, ist eben eher so Oldschool-Fotografie, Film mit On-the-Road-Entwicklungshilfen, die man wahrscheinlich bei Amazon kaufen kann oder einem anderen Online-Versandhändler kaufen kann. Und insofern denke ich, gibt es keine allzu klaren Hinweise, wie weit das in der Zukunft spielt oder ob es zum Beispiel, wäre meine Vorstellung, nicht vielmehr eine alternative Gegenwart ist. Matthias, wie hast du das denn wahrgenommen?
Ich finde die Frage super spannend, wann der Film spielt, weil ich lange Zeit immer dachte, das ist schon so deutlich in einer nahen Zukunft angesiedelt. Aber als ich ihn geschaut habe, und ich habe ja anfangs schon irgendwie hier The Last of Us und The Walking Dead als zwei Serien erwähnt, an die ich oft denken musste, hatte ich auch das Gefühl, nee, das könnte irgendwann halt mitten in den 2010er Jahren auch entstanden sein, beziehungsweise ist da dieser Bürgerkrieg ausgebrochen und wir sind jetzt, er gibt ja auch nie so eine genaue Zeitangabe, wie lang das jetzt schon geht. Es gibt einmal den Satz von der Wagner-Mura-Figur mit dem Hinweis, dass der Präsident seit 14 Monaten kein Interview gegeben hat. Das ist, glaube ich, so das, was man, wo man am konkretesten festmachen kann, wie lang der Konflikt sich schon hinzieht. Ich glaube, Kirsten Dunst fotografiert mir das Sony Alpha irgendwas. Das ist ja auch recht zeitgemäß. Ehrlich gesagt,
ist das dieselbe Kamera, die du auch hast?
Nee, ich habe leider keine Alpha.
Aber du bist auch Sony, ne?
Ich bin tatsächlich auch Sony.
Ich fühle mich als Canon-Nutzerin unterrepräsentiert, aber ausgehend von meinen Erfahrungen mit Canon verstehe ich, warum Canon dort nicht benutzt wird.
Es gibt ja eine Szene, wo sie kurz im Menü ist und das Bild löscht und dann dachte ich, ah, das ist genau die Drehung, die ich auch immer mache. Bei den Knöpfen fühlte ich mich sehr verstanden. Andere Sachen, da reden wir bestimmt noch im Podcast drüber, über die professionelle Tätigkeit dieser Fotografinnen in dem Film oder Journalistin, müssen wir im Detail besprechen. Ich finde interessant, dass du den Kriegsapparat irgendwie als fortschrittliches Element genannt hast, weil da hatte ich irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, diese Helikopter oder diese Humvees oder was auch immer, wie das heißt, die könnten irgendwie in den letzten 20, 30 Jahren in jedem Kriegsfilm rumgefahren sein. Da fehlt mir echt so komplett das Gespür, was davon modern ist oder nicht, irgendwie diese ganze Militärästhetik, weiß nicht, die ist sehr, hat sich auch so ein Ding eingebrannt. Ich musste halt am ehesten irgendwie an die Ästhetik von so Sachen auch irgendwie so, keine Ahnung, nicht viel gespielt, aber das, was ich davon kenne, so ein Call of Duty Modern Warfare oder sowas. Oder ich dachte auch zwischendrin, dass das wie Rampage von Uwe Boll aussieht.
Was?
Oder so, wenn sie am Ende das Weiße Haus stürmen, habe ich nie gesehen, aber zumindest ist das ein Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist, auch weil Uwe Boll jetzt, glaube ich, irgendwas dazu
Alex
gesagt hat.
Alex Garland, Uwe Boll, what's the difference?
Ja, nein, ich will eigentlich nicht drüber reden, vergesst den Namen. Tschüss, auf Wiedersehen, raus aus diesem Podcast. Nein, das, was
ich
am interessantesten...
Es gibt keine Drohnen, ne? Es gibt keine Drohnen. Es gibt keine Marker wirklich moderner Kriegsführung in
dem Film. Aber worüber ich echt viel nachdenke, ist, wenn sie am Anfang in einem Hotel drinnen sitzen, wo all die Journalistinnen zusammengekommen sind und sie versucht, über ihren Laptop, der jetzt auch nicht super modern aussieht, aber schon wie so ein Laptop, den man auch in den 2010ern haben könnte, Bilddateien hochzuladen und das WLAN nicht gut genug ist. Und vermutlich ist das WLAN nicht gut genug, weil wir eben in einem Kriegszustand uns befinden und die Internetleitung nicht die Priorität haben, beziehungsweise die Instandhaltung dieser. Aber weiß nicht, das war wieder so ein echtes Problem einfach, so halt ein Upload von irgendwas, eine Verbindung herstellen, wo sonst in dem Film ja eigentlich, es geht gar nicht so oft darum mit, wo kommen denn die Bilder am Ende eigentlich an? Also wir kriegen ganz viel mit, wie die Bilder gemacht werden, wer die Bilder macht und was für Situationen die entstehen. Aber es ist auch eigentlich ganz am Anfang, die Kirsten Dunst-Figur Lee sagt, weiß nicht, bei aus jedem Kriegsgebiet, wo ich zurückgekehrt bin, dachte ich, dass ich irgendwie Bilder mitbringe, die als Warnung dienen und weiß nicht, da, jetzt sind wir hier in Amerika und haben den Krieg vor der Haustür, keiner hat irgendwas gelernt. Und ansonsten sind wir selten auf dieser Normalbürgerseite, wo wir irgendwas von dieser Berichterstattung wirklich mitkriegen. Also ich habe fast das Gefühl, wir berichterstatten, kriegen wir mehr mit von den Dingen, die Nick Offerman als US-Präsident da einspricht, mit mal mehr, mal weniger Überzeugung. Sei das jetzt wirklich, dass wir irgendeine Fernsehaufnahme sehen oder dann, dass es übers Radio übertragen wird. Und selbst dann, wenn es übers Radio übertragen wird, könnt ihr auch nicht sagen, dass wir uns wirklich in der Gegenwart befinden. Das könnte auch so eine alte Funkübertragung aus den 80er Jahren sein oder so. Aber ich glaube nicht, dass der Film so weit zurückgeht, sondern, weiß nicht, halt einfach sehr lose aus dem Jetzt gegriffen ist und sich nicht groß drüber an irgendwas festhält, sondern uns einfach da reinschickt und dann, glaube ich, eher über sowas wie Genre-Elemente stabilisiert wird, als durch Dinge, wo er uns erklärt, was jetzt genau die Rahmenbedingungen für den Bürgerkriegs sind. Also wir kennen weder Jahreszahlen noch sind die, ich meine, es wird kurz hier diese Parteien, die halt gegeneinander kämpfen, werden so ganz kurz hier umschrieben, was ist das, Western Alliance?
Western Forces.
Ah ja, Western Forces.
Loyalist so. States. Es gibt eine Florida Alliance und es gibt eine New People's Army. Ich habe nur die Hälfte davon im Film wirklich gesehen, aber ich beziehe mich hier auf eine wunderschöne vierfarbige Karte der Vereinigten Staaten im Wikipedia-Eintrag von Civil War. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben, obwohl das völlig irrelevant ist eigentlich für den Film, würde ich meinen.
Findest du das Worldbuilding überzeugend? Kann das mit Tolkien mithalten?
Wo du Worldbuilding sagst, ein letztes Stichwort für die, würde ich sagen, betonte Zeitlosigkeit des Films. Es geht um Krieg, aber es gibt keine Handyvideos.
Ja, finde ich auch spannend. Ja, ich meine, wenn wir jetzt wirklich abnörden wollen, können wir uns auch diese 2-3 Shots von der New York Skyline mal anschauen und gucken, welche Wolkenkratzer da schon alle hochgezogen sind. Da könnten wir eigentlich ziemlich präzise rausfinden und vermutlich wäre die Antwort 2023, wann der Film gedreht wurde.
Wo du die New York Skyline erwähnst, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber kann es sein, dass dieser Film da anfängt, wo Leave the World Behind aufhört?
Ah, ich weiß nicht, wir haben ja damals schon drüber gescherzt, irgendwie, weiß ich, bei der Moonplot-Redaktion, als wir uns gefragt haben, was kommt jetzt als nächstes nach Leave the World Behind, und ungefähr 3 Tage später kam der Civil War Trailer und hat die Antwort geliefert. Es wirkt schon irgendwie ein indirektes Sequel. Für alle, die Leave the World Behind nicht gesehen haben, das ist eher so ein Kammerspiel, was im Haus von reichen Menschen spielt, hier mit, wer war da? Julia Roberts? War da auch noch,
Mahershala Ali war dabei.
Ja. Und der Film spielt auch irgendwie so mit, okay, irgendwas bricht
Ethan
in den
Hawk.
USA gerade. Ah ja, stimmt, Ethan Hawke. Ja, ein ziemlich guter Cast, gell? Von Sam Esmail hier, dem Mr. Robot Creator. Und da bricht ja dann auch irgendwie diese Zivilisation des Westens zusammen. Und die letzten Bilder, die wir sehen, wirken eigentlich wie, als ist das der Cliffhanger, der uns dann sagt, und das nächste, was jetzt kommt, ist ein großer Bürgerkrieg und weiß nicht, dann setzt Alex Garland mit seiner Geschichte ein. Nicht, dass diese Filme offiziell irgendwie miteinander verbunden sind, aber vom Timing her mal wieder so eine ganz faszinierende Zusammenstellung irgendwie, dass genau diese zwei Filme jetzt in diesem, was sagt man, in this society, in this economy, whatever, naja. poetisch könnte man fast sagen.
Ja, Sam Esmail, Poor Man's Alex Garland.
Moment, so wie du vorhin über Alex Garland geredet hast, habe ich das Gefühl,
da gibt das sehr gut meine Meinung für über Sam Esmail wieder, würde ich sagen. Aber wir sind bei Civil War. Wollen wir mal kurz darüber sprechen, was jetzt hier eigentlich passiert?
Ja, wir haben eigentlich so ein klassisches Roadmovie. Also ich glaube, der Vergleich zu so Filmen wie Apocalypse Now ist schon darin begründet, dass wir einer Gruppe von Leuten folgen, die sich immer tiefer ins Herz der Finsternis begeben. In diesem Fall ist das Herz der Finsternis das komplett verbarrikadierte Weiße Haus in Washington D.C. Wir starten in New York. Wir haben 4 Figuren, die wir im Endeffekt begleiten. Kirsten Dunst ist unsere Hausfigur, unsere Hauptfigur. Eine sehr erfahrene Fotografin, Journalistin, die schon eben in vielen Kriegsgebieten unterwegs war. Ihr wichtigster Verbündeter, Wagner Moura, spielt die Figur Joel. Wagner Moura kennt ihr aus Narcos, da hat er den Pablo Escobar gespielt und er sieht jetzt kaum wiederzuerkennen aus, aber er hat sich den Gedanken in den Kopf gesetzt, der Präsident hat seit 14 Monaten kein Interview mehr gegeben, der 4. Juli rückt an, offenbar soll das der Tag sein, an dem die, welche Allianz auch immer gerade zuschlägt und das Weiße Haus stürmt, er will derjenige sein, der irgendwie das erste oder vermutlich auch das letzte Interview mit dem Präsidenten führt und, weiß nicht, ihm halt die 2-3 definierenden Fragen zu dem Stand der Nation stellt. Und den beiden schließen sich an. Eine sehr, sehr, sehr junge Fotografin, Jessie, gespielt von eben Kelly Spenny, a.k.a. Priscilla. Lee ist überhaupt nicht begeistert, dass sie mitkommt, aber so richtig loskriegt sie sie auch nicht. Und von der anderen Person, von der sie nicht begeistert ist, dass sie mitkommt, ist Sammy, der für was auch immer übrig geblieben ist, von der New York Times arbeitet, gespielt von dem ganz großartigen Stephen McKinley Henderson, der, weiß nicht, eigentlich gerade in sehr, sehr, sehr vielen Filmen einfach so in Nebenrollen
auftaucht. Außer in Dune 2, wo er rausgeschnitten wurde.
Ja, aber dafür hat er in Dune 1 eine sehr schöne Nebenrolle oder weiß nicht so, keine Ahnung, wirklich die unterschiedlichsten Filme, wo man gerade sieht, mit Alex Garland hat er, glaube ich, auch schon bei Devs definitiv zusammengearbeitet, weiß nicht, ob noch einen anderen Film, egal. Der spielt eben diesen älteren Journalisten und die Prämisse ist irgendwie, du hast deine zwei Hauptfiguren, die alles mitbringen, um irgendwie einigermaßen durch dieses Kriegsgebiet durchzukommen, und dann hast du zwei Figuren dabei, die eher so Ballast sind, eben der eine viel zu alt, zu unbeweglich, die andere viel zu jung, zu unerfahren. Und das bringt so, glaube ich, diese innere Spannung in unserer vierköpfigen Figurengruppe mit. Und von außen kommen dann natürlich ganz viele Gefahren, die man auch aus so endzeitlichen, apokalyptischen Geschichten kennt, mit wir fahren zu einer Tankstelle und wissen gar nicht, was da jetzt für Leute auf uns warten. Irgendwie, es geht dann um sowas wie Ressourcen. Angefangen eben bei, mit was füllen wir unseren Tank bis hin, wie bezahlen wir den Tank mit 300, ja was, Dollar? Die sind hier nicht mehr wert als irgendwie ein Sandwich, aber wenn das 300 kanadische Dollar sind, dann kann man vielleicht irgendwie einen Deal aushandeln und ja, weiß nicht, so ganz viele Stationen von dieses Amerika ist verwüstet. Jedes Mal, wenn die Kamera sich irgendwie überhalb von dem Auto befindet, sehen wir rauchende Häuser, irgendwie zerstörte Ruinen und dann ganz entfernt Mündungsfeuer, Schüsse die ganze Zeit und du weißt nie, ob die Gruppe die nächste Station überlebt und das ist quasi die Reise wie bei dem 1979 erschienenen Kriegsfilm, Antikriegsfilm Apocalypse Now von Francis Ford Coppola.
Ich mache jetzt nicht die Diskussion aus, dass Apocalypse Now kein Antikriegsfilm ist.
Ja.
Das heißt, wir befinden uns auf der Reise, wir lernen die Figuren so ein bisschen kennen, aber das hat gleichzeitig natürlich den Effekt, dass man von dem großen Gesamtbild eigentlich immer nur kleine Ausschnitte sieht, bis sich die Kamera ab und zu eben, wie erwähnt, in den Himmel bewegt. Das heißt, wir sehen zwar am Anfang den Präsidenten der USA, der sich auf seine Rede vorbereitet, auch mit so ein paar Trumpisms, auch wenn Nick Offerman es jetzt nicht genau so spielt, aber so, er redet ja irgendwie vom größten Sieg oder irgendwie sowas, also so eine klassische Übertreibung, wo dann schon ein paar Erinnerungen an den ehemaligen US-Präsidenten aufkommen, aber davon abgesehen sind wir nicht in der hohen Politik oder wir sehen nicht die Führer beider Kriegszeiten, wie sie sprechen. Wir haben auch keine dauerhafte Soldatenfigur zum Beispiel, mit der wir in den Krieg irgendwie eingeführt werden, sondern wir sind die ganze Zeit in diesem Presseauto und haben dadurch immer noch so ausschnitthafte Bilder von dem Krieg. Ich habe relativ schnell aufgegeben, zu versuchen, darüber nachzudenken, was das eigentlich für Parteien sind, die da gegeneinander kämpfen. Oder dem Film zu unterstellen, dass er überhaupt Interesse daran hat. Ich finde, es sind ein paar provokante politische Bilder durchaus in dem Film drin. Das Provokanteste ist wahrscheinlich wirklich am Anfang in der Auftaktsequenz, die erstens eine Frau, eine Selbstmordattentäterin, die, würde ich sagen, nicht dem medialen Klischeebild von Selbstmord Attentätern entspricht, durch ihr Aussehen schon nicht. Und das, was sie als nächstes macht, ist eben die US-Flagge zu schwingen, während sie mit ihrem bombenbefüllten Rucksack in die Menge springt. Das ist, glaube ich, durchaus das, was man als provokantes Bild in einem amerikanischen Film bezeichnen könnte. Das sieht man vielleicht bei Uwe Boll oder so, aber nicht unbedingt in einem 40-Millionen-Film von A24. Also, oder zumindest erwartet man das nicht, geschweige denn in größeren Blockbuster-Produktion, aber darüber hinaus zugespitzt, interessiert der Film sich eigentlich für seine Welt?
Also ich glaube, auf so einer mikroskopischen Ebene ja, wenn er eben ganz genau angucken kann, wie sieht so ein Soldat aus, der da gerade irgendwie mit seinem Scharfschützengewehr liegt, aber der Soldat selbst gibt dir dann als Antwort, dass er auch gar nicht weiß, für welche Partei er jetzt kämpft, wer ihm die Befehle gibt, oder er sagt, weiß gar nicht, ob er sagt, er weiß es nicht, sondern einfach mit, es wird gerade auf mich geschossen, also schieße ich zurück. Ja, ich weiß nicht, er hat nicht all diese großen Szenen im Galaktischen Senat oder so, wo jetzt hin und her diskutiert wird.
Hättest denn genau du gern mehr Diskussionen über Handelsbeziehungen?
Ja, Balkan zum Beispiel, ich meine, also so nicht, dass ich das jetzt unbedingt in einem Film erwartet hätte, aber auf so einer ganz großen Ebene stößt er ja einfach das Gedankenspiel an, was wäre, wenn jetzt Bürgerkrieg in den USA wäre. Und dann finde ich schon interessant, dass so ein paar Dinge einfach erhalten geblieben sind, wie offenbar gibt's Strom einfach so, Akkus können aufgeladen werden. Überhaupt, dass der Journalismus und Journalistinnen als Instanz an diesem Punkt des Bürgerkriegs noch existieren, finde ich sehr faszinierend. Also, dass dann noch so eine Selbstverständlichkeit über Berichterstattung da ist, obwohl... Ich weiß nicht, also keine Ahnung, was so die Timeline im Fall des Falles wäre, aber ehrlich gesagt war meine erste Erwartung, als ich den Film geguckt habe, dass ich wirklich so Einzelgängern folgt, die sich komplett alleine durchschlagen und nicht mehr wirklich auf eine Infrastruktur oder so zurückgreifen können. Aber die scheint ja definitiv noch zu existieren, dass sich diese Journalistinnen am Anfang zum Beispiel in diesem Hotel eben zusammenfinden können, dass sie nach wie vor vernetzt miteinander sind, es noch Beziehungen gibt, auch irgendwo wirklich Outlets gibt, die veröffentlichen oder so. Das hätte ich mir auch vorstellen können, dass der Film da noch mehr in so eine Richtung geht mit, naja, jetzt haben wir Informationen gesammelt, aber wem erzählen wir das dann eigentlich? Aber es existierte ja noch ganz klar die Vorstellung von, wir brauchen diesen einen Money-Shot irgendwie. So wird ja auch kurz vor Schluss dann gesagt, so, was habt ihr für Aufnahmen gekriegt? Und dann sagen sie, ja, wir waren hier dabei, wo die Soldaten da aufs Dach runtergekommen sind und amerikanische, ikonische Denkmäler im Mittelpunkt des Bürgerkriegs, sicherlich alles coole Aufnahmen, aber das eine Bild, worauf es eben am Ende ankommt, ist halt das mit dem US-Präsidenten tot oder lebendig und halt die eine Frage, die ihm gestellt werden kann, noch zum Schluss. Und was war jetzt deine Frage? Ich glaube, ich schweife ab.
Ob er sich für seine Welt interessiert, weil wir haben zwar so ein paar Fronten, aber ist es nicht eigentlich nur wie so ein Sandkasten, dessen Grenzen er sich baut und wo er dann aber kein Interesse eigentlich hat, das ja zu erkunden?
Also ich glaube, das ist auch das, was ich vorhin meinte, mit, dass er viel mehr von seinen Genre-Elementen geleitet wird, weil wo der Film ja dann richtig rein investiert, wenn er eben eine so eine Station hat und dann sagt, okay, folgendes Szenario, zwei Soldaten, das und das passiert und wie kommen sie aus dieser Situation raus? Und da ist der Film ja 100% irgendwie so Kriegsthriller oder irgendwas, wo du auch diesen Rahmen nicht brauchst, um zu verstehen, um was jetzt irgendwie auf dem Spiel steht. Und das, also ich habe ihn jetzt schon mehrmals gesehen und das erste Mal bin ich natürlich auch rein und dachte, oh Gott, was hat Alex Garland sich da ausgedacht? Was werden jetzt für Takes hier einen an den Kopf geworfen? Und die anderen beiden Male, wo ich ihn geschaut habe, fand ich ihn sogar recht entspannt irgendwie. Es ist fast so ein Hangout-Movie, so ein Road-Movie. Du hast sogar so Montagen mit Country-Musik. Es gibt ganz, ganz viele, also ich glaube, es gibt mehr Szenen, wo die Figuren irgendwie so einfach miteinander reden in ruhigen Indie-Bildern, als dass du wirklich so in Kriegsaction reingeworfen wirst. Und klar, am Ende gibt's eine größere Action-Szene mit ganz viel Geballer und Militärkram und so. Aber weiß nicht, ansonsten hatte ich eher das Gefühl, es ist so ein Mood-Piece. Und mich würde wirklich interessieren, wie dieser Film gerade diskutiert worden wäre, wenn er nicht von Anfang an das Branding Civil War als Titel gehabt hätte, wenn, weiß nicht, also so, der kam schon sehr angespitzt irgendwie ins Kino. Die ganzen Trailer, die veröffentlicht wurden, die geschickte Marketingkampagne von A24, wo du dann auch schon irgendwie das erste Poster hattest, wo halt auf der Fackel der Freiheitsstatue zwei Scharfschützen positioniert sind. Eigentlich ein Bild, was so im Film gar nicht vorkommt, aber dir dann doch irgendwie so ein Tonfall, so ein Charakter vorgibt, irgendwie auch sowas edgy, provokantes mit wir fackeln jetzt die USA ab. Und ich glaube, wenn der Film einfach sowas, also wenn er wirklich irgendwie so einen Titel halt wie The Last of Us oder so hätte, dann würde man das einfach als auch mehr einfach als so eine Endzeit-Odyssee betrachten. Und ich glaube, dann wäre da gar nicht diese mega Erwartung dran, dass das jetzt der ultimative Film zur Lage der Nation oder sowas ist. Und also das ist wirklich was, wo er bei mir beim zweiten und mal schauen irgendwie nochmal ganz anders gewirkt hat. Einfach dieses Garland hat, wie bei seinen anderen Filmen davor, auch einen richtigen, weiß nicht, so, ist halt komplett in diese Genre-Sachen reingegangen und hat jetzt nicht den Film zur US-Wahl 2024.
Aber getreten. Das fordert er ja auch im Film heraus. Also,
ja, natürlich, also, er ist nicht unschuldig, also er.
Naja, unschuldig, schuldig, aber er hat den Auftakt mit der Nick Offerman Rede, er verwurzelt das ja ganz gezielt so im Machtzentrum der USA. Er hat, wie gesagt, da Selbstmordattentäterinnen drin in Amerika, Amerikanerinnen. Er hat diese ganze Geschichte, ich weiß nicht, also der Film könnte heißen, wie er wollte, aber es geht ja um einen Bürgerkrieg in den USA. So, und das ist ja an sich einfach ein provokantes Thema, weil das ja auch seit Jahren ein Thema ist, auch nicht unbedingt eine direkte Gefahr eines Krieges, aber eben die Verhärtung der politischen Fronten, faschistische Übernahme im Grunde der republikanischen Partei. Er hat das ja bewusst da in den USA als Setting gewählt. Er hat, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber es kommt mir nicht vor wie ein Zufall, dass das ein großer, wichtiger Punkt, auf den sie hinreisen, nicht nur Washington D.C. ist, sondern Charlottesville, wo es diese berühmte Demonstration mit dem Fackelzug gab von den Rechtsextremen vor ein paar Jahren. Also das ist ja alles kein Zufall. Also da ist ein direkter Bezug drinnen, politischer Bezug. Und das, was vielleicht am provokantesten an dem Film ist, ist, dass er da nie wieder drauf zurückkommt, so richtig. Also weil er stellt die Fronten vor, er zeigt die Reise, die eine Grenzüberschreitung zwischen den Fronten sein soll. Und alles, was man dann aber unterwegs so trifft, ist nicht, hier ist die eine Front und da ist die andere Front und das denken sie und deswegen sind sie im Krieg, sondern alles, was passiert, ist eine Vermischung, bis man keinen Unterschied mehr zwischen den Kräften erkennt, was dann auch sehr offensichtlich natürlich thematisiert wird durch diese beiden Sniper, die aufeinander schießen. Klar kann man da A24 irgendwie sagen, sie haben den Diskurs um den Film auch mitgezündet und in diese Richtung auch geschoben, aber der Film selbst oder Garlands Drehbuch will das ja auch, ohne dann das da aber zu erfüllen. Und dann kann man natürlich dem Film böse sein deswegen oder nicht. Ich bin ihm jetzt nicht so böse deswegen. Das Spannendste an dem Film für mich ist, dass ich bis jetzt immer noch nicht so richtig einordnen kann, was er eigentlich wirklich zu sagen hat. Weil die Struktur, auch das mit dem Hotel und das mit der jungen Reporter und oder Fotografin und erfahrene Veteranen und der Sucht nach Aufregung, das sind ja alles Dinge, die in Filmen wie Welcome to Sarajevo oder The Year of Living Dangerously oder aber auch sowas wie The Killing Fields in irgendeiner Form thematisiert wird. Das heißt, im Grunde bedient er hier ja abgesehen vom Kriegsfilm auch den Kriegsreporter oder das Kriegsreporter-Genre, was ja auch in Hollywood etabliert ist. Was aber diese Filme auszeichnet, ist aber, dass sie sich sehr darum bemühen, ihre authentische Welt, in der sie spielen, zu zeigen. Und die irgendwie versuchen, durch Ersatzfiguren aus Amerika oder Australien oder so, also ich weiß nicht, wenn Mel Gibson da irgendwo auftaucht, oder eben Woody Harrelson in Welcome to Sarajevo irgendwie so den Zuschauer in diese fremde Welt in einem anderen Land zu integrieren und dann dort zu zeigen, wie ist das denn da so. Und dann in sowas wie The Killing Fields dann eben auch von diesem damals noch gar nicht so bekannten Völkermord dann durch die Zeugenschaft der Filmfiguren irgendwie zu berichten. Und das sind aber alles Dinge, die Garland jetzt gar nicht wirklich interessieren. Das heißt, er nimmt so die klassischen Strukturen solcher Filme und die Erzählmomente, insbesondere so wie eben die Gefahr ausgekostet wird, auch von solchen Reporter- und Fotografenfiguren, Medienfiguren in Kriegssituationen. Aber die Welt drumherum ist nur eigentlich ein Konstrukt. Das finde ich eben auch so interessant, weil es wirkt alles so unglaublich konstruiert in dem Film. Nichts wirkt organisch gewachsen in dieser Welt, sondern alles ist alles ist sehr offensichtlich Drehbuch. Und ich glaube, was mich halt überrascht, ist, dass mich das nicht komplett abnervt. aber weißt du, also alles ist ein Lernmoment oder ein Moment, wo du sichtbar was über eine Figur erfahren sollst oder wo alles ist ein Drehbuchmoment. Es gibt wenig wirkliche Hangout-Momente, finde ich auch in dem Film, sondern alles ist immer nur da, um das Konzept voranzutreiben. Auch die Gespräche, wenn die Kelly Spaney da ihren Film entwickelt. Wir sehen nie in dem Film, wie sie den Film wechselt, was ich eben absolut angreifen würde, weil sie hat doch nur maximal 30 Bilder in der Kamera. Verdammt, wie macht sie das denn? Na, egal. ich möchte nicht Digitalfotografie verteidigen, aber es scheint mir doch sehr unpraktisch zu sein. Wie viele Filme klappern in ihrer kleinen Tasche, die sie immer mit sich rumträgen? Wie viele Filme hat sie in ihren engen Jeans da drinstecken? Naja, egal. Was wollte ich sagen? Also selbst der Moment, wo sie mit Kirsten Dunst Figur spricht und ihre Filme da entwickelt, wo sie da, sind sie ja, glaube ich, schon in diesem großen Auffanglager, wo sie auch so einen Spiegelmoment wieder hat, wo sie eine andere junge Frau sieht und man sich schon so offensichtlich fragen soll, warum macht sie eigentlich nicht sowas? Warum hilft sie nicht anderen Menschen? Warum muss sie andere Menschen im Leid fotografieren und so weiter und so fort? Selbst das ist dann so geschrieben. Die Dialoge sind manchmal so furchtbar in diesem Film und ich kann aber immer noch nicht erklären, warum ich nicht angewidert rausgegangen bin. Das wollte ich damit sagen, Matthias. So, warum bin ich nicht angewidert rausgegangen, obwohl nichts in dem Film Sinn ergibt, nichts natürlich wirkt, nichts gut geschrieben ist. Please explain.
Du bist einfach in den Händen eines Meisters. Nee, er ist irgendwie... Also ich bin auch sehr fasziniert von dem Film und kann nicht richtig sagen, was es für ein Film ist. Er ist irgendwie so, er hat was unerwartet Gechilltes und keine Ahnung, ob dieses
Wort... Aber da ist doch nichts gechillt, das ist doch alles so Marionettenkino.
Also ich sage einfach, ich fange bei der Lauflänge an, der Film geht nur 109 Minuten und es gab ja sogar am Anfang Gerüchte, er geht irgendwie 3 Stunden und ich glaube, bei jedem anderen Regisseur wäre das auch locker so ein 2,5-Stunden-Film gewesen und ich bin das erste Mal draußen und dachte, ja, der wirkt auch irgendwie so halb fertig, also jetzt nicht, dass es nur die erste Hälfte war und die zweite Hälfte fehlt, sondern als sind zwischendrin einfach viele Szenen rausgeschnitten, die so ein anderer Regisseur oder Drehbuchautor einfach reingebracht hätte, wenn er, weiß nicht, so eine Art von Geschichte erzählt hätte und das finde ich so faszinierend, dass sich der Film nicht anfühlt wie das Kriegsepos, auf dem er nach dem Poster aussieht, aber auch jetzt nicht irgendwie wie dieser Indie-Film, den Garland vor 10 Jahren oder so gedreht hätte. Er ist irgendwas ganz Bizarres da zwischen den Stühlen, auch mit seinem Budget, da diese 50 Millionen oder was er gekostet hat, was ja für A24 sau viel Geld ist, aber wenn du halt guckst, so, weiß nicht, normal hast du dann eher sowas, was halt Richtung 100 Millionen geht, wenn irgendjemand so einen Film umsetzt und dann kommt er auch mit so ganz vielen Bildern und Aufnahmen daher, die einen eigenen Look haben, der manchmal sehr befremdlich wirkt, manchmal wunderschön ist. Manchmal habe ich das Gefühl, er hat wirklich unfassbar viel Planung und Aufwand in die Konzeption und Umsetzung von so einer Szene gesetzt, wo angefangen, wohin bewegen wir uns mit der Kamera, was haben wir alles auf der Tonspur für Signale, die dazukommen. Und dann habe ich das Gefühl, es gibt einfach so Szenen, wo er überhaupt keine Ahnung hatte, was er drehen wollte und irgendwie erleichtert war mit, naja, solange ich irgendwie die Figuren scharf habe und den Hintergrund ordentlich verschwimmen lasse, können wir dann später irgendwie...
Ja, das ist ja auch sein Modus operandi, oder?
Dieses Ultra-Bouquet, was er immer irgendwie...
Ja, das hat mich manchmal an so Street-Photography-Tumblers von 2012 erinnern.
Die Sache ist, ich kann gar nicht sagen, ich find's durchgängig gut oder durchgängig schlecht. Ich merke, es gibt Szenen, da passt das wunderbar zusammen. Zum Beispiel diese Auftakt-Szene in New York mit dem Anschlag oder so. Da habe ich irgendwie das Gefühl, da ist, was auch immer die Ästhetik des Films ist, die sich Alex Garland zurechtgelegt hat, habe ich das Gefühl, die ist sehr im Einklang. Dann geht er aber auch sehr viel in das Grüne und da hat er manchmal gar nicht unter Kontrolle, was so seine Schärfe, Unschärfe hat und was auch seine Farben machen. Also weiß nicht, da sind so viele, aber ich kann auch irgendwie nicht weggucken von den Bildern. Manchmal habe ich das Gefühl, ich gucke einen iPhone-Film. Manchmal habe ich das Gefühl, hat sich Steven Soderbergh hier rein verirrt.
Och,
und
den
wollte
ich
irgendwas
aber
mit
vermisst. Steven
neuen
Soderbergh
Kamera
hätte das so viel besser gemacht.
Ja, ich finde es sehr interessant, den Film anzuschauen, bin manchmal furchtbar enttäuscht. Aber ich glaube, bei Man hat er das auch schon so ultra hart gemacht. Wahrscheinlich sogar noch eine ganze Spur härter, weil er bei Man insgesamt limitiertere Möglichkeiten hatte und dadurch nicht so viel Abwechslung reinkam. Wenn hier wechselt er dann doch auch irgendwie so Objektive und dann kommen viele Entscheidungen dazu mit, dass sein Film ja hauptsächlich im Grünen und am Tageslicht spielt. Die Farben sind schon eher knallig aufgedreht. Jetzt nicht unbedingt das, was du von einem Apocalypse Now erwarten würdest, der zwar auch viel in der Natur spielt, aber dich dann doch eher in die Dunkelheit und das Geheimnisvolle, das Unheimliche und so reinzieht, irgendwie den Nebel zeigt, wo Kriegsschauplatz auch wirklich irgendwie Schlamm und Matsch und wie kommen wir durch. Während hier sind so viele Dinge, wo, wenn das minimal anders geschnitten und musikalisch untermalt, wer könntest du auch denken, ja, es ist jetzt ein schöner Ausflug ins Grüne mit deinen 4 Fotografenfreunden. Ah ja, und guck mal, da vorne steht Jesse Plemons. Entweder er einen großen Bogen um diesen jungen Herrn machen oder direkt über den Haufen fahren. Ich würde Zweiteres empfehlen. Nein, er wirkt so untypisch, dieser Film. Und ich glaube, das ist was mich komplett an ihm fasziniert, dass er... Oder ich habe auch das Gefühl, du guckst Trailer für heutige Blockbuster und hast dann schon ganz genau so, so wird er aussehen oder so. Jetzt zum Beispiel letztes Mal den Kong Godzilla, das ist ja so der letzte große Blockbuster, über den wir geredet haben, und der hat mich mit keinem einzigen Bild überrascht, und das finde ich irgendwie so schade, weil der ja eigentlich King Kong und Godzilla hat, die sich in Schwerelosigkeit prügeln, und das sollte eigentlich was sein, was mich irgendwie das ganze Kinojahr beschäftigt, und irgendwie tut es nicht, aber mich beschäftigt, wie Alex Garland hier seine Figuren aus der Unschärfe rausholt, wie, weiß nicht, was für eine, fast schon wie beim Hobbit oder so, so eine 48 Bilder pro Sekunde Optik er reinbringt, dir dann irgendwelche Hintergründe nicht zeigt, und dann frage ich mich die ganze Zeit, das ist ja ein Film, wo es ganz viel ums Bilder machen geht, und dann sind da so viele komische Dinge drinnen mit Kirsten Dunst fotografiert mit ihrer Digitalkamera, Kelly Spaney mit ihrer analogen Kamera, da kommen dann die Schwarz-Weiß-Bilder raus, bei Dunst ist das alles in Farbe, und ich gucke den Film instinktiv und urteile schon über die Bilder und denke mir so, oh Gott, das Bild ist so gut geworden. Und das hat mir ehrlich gesagt am meisten Angst gemacht, wie geil ich die Action-Kriegsshots fand, die rausgeknipst sind. Und ich würde so gern wissen, ob das wirklich Dinge sind, die sie nachgestellt haben, oder ob das einfach nur rausgeklippt ist aus den Filmaufnahmen oder irgendwie. Also was hat sich Alex Garland auch beim Format des ganzen Films, oder er hat ihn ja auch irgendwie für IMAX nochmal zurechtgeschnitten, wie er da aussieht, habe ich nicht gesehen. Irgendwie, die haben ihn nur auf normalen Leinwänden bisher geschaut, und ehrlich gesagt, also er hat da viel drinne, wo er so über Bilder und was man sieht nachdenkt, aber es ist auch jetzt nichts irgendwie, wo ich rausgehe und das Gefühl habe, der Film hat mein Verständnis von dem Ganzen komplett auf den Kopf gestellt. Und ehrlich gesagt, war das eine der ersten Reaktionen, die mich wirklich neugierig gemacht hat, war irgendwie sowas mit vergesst diese ganze Blase, die sich um diesen Film gerade aufgebaut hat, das ist in Wahrheit ein Journalismus-Thriller, und ich als journalistischer arbeitender Mensch habe den Film geguckt und hinterfrage jetzt viele der Dinge, die ich so tagtäglich mache, und irgendwo lässt er da vieles dann auch unkommentiert, hatte ich das Gefühl. Also ich glaube, das Aktivste ist, Achtung, jetzt mega nerdy Fun Fact, Murray Close hat ein Cameo in diesem Film. Das ist ungefähr einer der größten Stillfotografen in Hollywood und tatsächlich auch hier Stillfotograf. Und der taucht da am Anfang einfach kurz in so einer Szene aus, und das, also wirklich bei diesem Attentat am Anfang. Und das ist, wo der Film für mich wirklich so ein, okay, aha. Also ich habe den Cameo erst nicht entdeckt, habe den jetzt wirklich erst beim dritten Mal gesehen, aber wenn du ihn dann siehst und dann ist auf einmal so ein echter Mensch drin, der wirklich diese Bilder macht, und du weißt ganz genau, was für Bilder er macht, und weiß nicht, das war dann wirklich so, wo kommen denn die Bilder am Ende an, wie sehen die aus, und ich finde halt Murray Close interessant, oder weiß nicht, generell so der Stand der Stillfotografie bei Filmen ist oft irgendwie sehr, sehr, sehr trocken, sehr undynamisch, fängt selten irgendwie das Gefühl ein, wenn du den Film wirklich im Kino in Bewegung irgendwie siehst, und ich hatte das Gefühl, weiß nicht, früher sahen Stills irgendwie besser aus. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann hier im Podcast gesagt. Und Murray Close ist eigentlich auch jemand, der schon in den 90ern, weiß nicht, der halt irgendwie für Matrix, für Mission Impossible, für alle großen Filme, Jurassic Park, irgendwie die Stills gemacht hat. Und jetzt sind es auch eher diese kalten Digitalbilder, Person klar ausgeschnitten im Vordergrund, Hintergrund irgendwie verschwommen oder so. Also der hat zum Beispiel bei den neuen John Wick-Filmen die Stills gemacht, und diese John Wick-Filme können ja eigentlich mit zu den durchgestyltesten Filmen überhaupt, aber die Stills bringen nie dieses Vibrierende irgendwie rüber, und das finde ich total faszinierend. Und dann guckst du aber jetzt Civil War und siehst die Bilder von Kelly Spaney, und die haben halt diesen Retro-Look, wie als könnten das auch die Kriegsbilder von 1970 oder irgendwann sein, und ich spüre sofort irgendwie die Stimmung, die Situation, die Geschichte, irgendwie diesen großen Moment. Wir stürmen gerade das Weiße Haus, und da sind die Soldaten, da ist der Präsident, das hat diesen rauen Charakter, und dann kommen irgendwie die Bilder von Lee irgendwie mit rein und sind komplett unattraktiv. Und das finde ich super erschreckend, dass ich die ganze Zeit beim Film irgendwie hauptsächlich darüber nachdenke und anfange, die Bilder zu urteilen, anstatt drüber nachzudenken, was fotografieren die denn da eigentlich?
Ja, wobei die von Lee fand ich besser, weil die hat nicht so wie Klischee, ich ahme Kriegsfotografie von 1939 oder 38 in Spanien nach aussehen. Also, ich fand das interessant, was du mit dem Look gesagt hast, weil ich hatte irgendwie das komplette Gegenteil als Erlebnis. Ich fand das alles so cheesy und irgendwie erwartbar. Also, manchmal hat's mich an so eine Werbeclip-Ästhetik auch erinnert, wenn Kirsten Dunst ihre Flashbacks zum Beispiel hat, sind natürlich dann sehr düstere Werbeclips, aber das ist alles so im Rahmen des Erwartbaren inszeniert, der Schrecken, den sie als Fotografin sieht und dann diese künstliche, aufgesetzt wirkende Fokus, als könnte sie gar nicht wegsehen von den brennenden Menschen und alles außenrum ist unscharf, weil sie eben diesen Laserfokus auf das Leid hat, um das ästhetisch darzustellen. Und da eröffnet sich ja eigentlich das spannendste Thema wahrscheinlich dieses Films, der jetzt nicht sonderlich politisch interessiert ist, sondern dass er eben so als Piekser für die Zuschauer benutzt, ab und zu mal aufzuwachen zwischendurch wieder, neben den Gewalteinlagen. Weil das Spannendste ist ja eigentlich so die Frage, ob sich der Film offensiv mit der Darstellung von Gewalt, die er ja selber darstellt, in dem Film beschäftigt, indem er die Fotografinnenfiguren und ihre unterschiedlichen Ansätze für Fotografie quasi da positioniert. Weil wir sehen ja einen digital gedrehten Film mit Kriegseinlagen und also es gibt ja schon einige Kampfeinlagen. Es gibt so die Momente, der wo irgendwie eine Schule oder was das da ist, da eingenommen wird von den Soldaten und da kommt er sehr in das prozesshafte Erzählen hinein, was mir durchaus gefallen hat. Also da ist er wirklich Kriegsfilm sozusagen. Wir sehen die Leute bei der Arbeit, wir sehen die Soldaten, die in jeden Raum reingehen, wir sehen, wie die Reporterinnen und Fotografinnen quasi da mit reingeschleppt werden und wie das alles funktioniert, bis eben der Letzte erschossen wird, der dann da noch Geräusche macht. Und das ist, entspricht so alles den Konventionen des modernen Kriegsfilms, würde ich mal sagen, alles, was so nach Black Hawk Down gedreht wurde, nur weniger stark ästhetisiert, als das jetzt bei Ridley Scott der Fall war. Aber wenn du so Mid-Budget-Kriegsfilme heutzutage schaust, dann sieht das halt genauso aus. Ich denke zum Beispiel da an die Filme von die Russo-Brüder produziert haben, Agbo. Die haben ja so ein paar, also ihre Firma heißt so, die haben ja so ein paar, ein, zwei Kriegsfilme und einen, glaube ich, richtigen Kriegsfilm, einen reinen Kriegsfilm darunter und der andere war so ein bisschen Action-Kriegsfilm, inszeniert, so dass, wo es so sehr starker Fokus auf das taktische Engagement der Soldaten sozusagen gibt und das sieht alles so fachmännisch aus, ne, ohne große Schleifen in der Inszenierung, sag ich mal so. Und dann hast du dazwischen immer diese Einsprengsel, wo das Fachmännische, das Beobachtende, das Prozesshafte unterbrochen wird durch die ästhetisierenden Aufnahmen von Kelly Spaneys Figur. Weil da wird es auf einmal schwarz-weiß, es wird körnig, es wird quasi dadurch auch wieder von der Gegenwärtigkeit des Films in der Zeitlosigkeit des Fotos gehoben, weil eben der analoge Film das Schwarz-Weiße eben, das auch seiner Zeit automatisch enthebt durch unsere Assoziation mit dieser Art von Fotografie. So, es wird irgendwie zu einer großen Aussage, jedes Bild. Während die Bilder von Kirsten Dunst, die ja digital, oder die Kirsten Dunst Figur, die ja digital, die bunt sind, die unterscheiden sich gar nicht so stark von den Aufnahmen, die Kamera in ihren prozesshaften Moves quasi macht's nur eben dann Stillstand, der da passiert. Ich möchte jetzt nicht über die Fotografie dieser beiden fiktiven Figuren in diesem Film urteilen, aber ich habe mich schon gefragt, ob er wirklich dazu, also Alex Garland als Drehbuchautor auch, ob er dazu wirklich was Konkretes zu sagen hat oder ob er sich einfach damit begnügt, diese Kontraste in seinem ganzen Film durchzuspielen. Was sagt er eigentlich wirklich übers Filmemachen, über die Darstellung von Gewalt aus? Weil ich finde, er sagt nicht sonderlich viel Originelles oder er beschäftigt sich nicht mit sonderlich viel originellen Aspekten der Kriegsreportagearbeit oder so. Es geht auch nicht wirklich um die Arbeit in diesem Job in der Gegenwart. Es geht nicht um die finanzielle Situation dieser Menschen. Es geht nicht um Freelancing. Es ist alles sehr 70er Jahre Oldschool. Wir sind noch bei Magnum. Wir sind bei Reuters und so weiter und so fort. Wir haben unsere sicheren Abnehmer. Wer die Bilder sieht, spielt keine Rolle. Dass wir in der Konkurrenz zu Handyaufnahmen stehen, spielt keine Rolle. Wer uns bezahlt, spielt keine Rolle. Und so, das ist alles so eben 70er-Jahre-mäßig noch, so die gute alte Zeit, in Anführungszeichen. was ja auch in der Musik so ein bisschen antizipiert wird. Also wenn er sich schon dafür nicht interessiert, interessiert er sich denn eigentlich für die Gewaltdarstellung durch Filme? Interessiert er sich für das, was er als und als Regisseur ohne Credit zum Beispiel in Dread gemacht hat, mit den super Zeitlupenaufnahmen unter Drogen? Weißt du, also reflektiert er in Civil War das, was seine Karriere im Grunde seit The Beach irgendwie auch mit begleitet, also so dieses selber Spektakel schaffen, selber Gewalt darstellen? Oder was wird hier eigentlich wirklich reflektiert, wenn es nicht wirklich um Kriegsreporter geht, wenn es nicht um unsere politische Gegenwart wirklich geht? Was bleibt dann noch von dem Film? Das ist jetzt so dramatisch ausgedrückt, aber das ist eben das, was mich so rumtreibt, weil ich mich einerseits freue, dass ich so ein 70s-Style Adult-Fiction-Film ohne Franchise-Anbindung mit 50 Millionen Budget im Kino sehe, aber das entschuldigt ja nicht so die Schwächen, die der Film vielleicht hat, oder das kann ja noch nicht genug sein. Und wenn ich jetzt überlege, was bietet denn der Film jetzt wirklich, außer sich da auf diesen Flow dieses Roadmovies einzulassen und zum erwartbaren Ende zu kommen, und dann wieder nach Hause zu gehen mit einem, oh ja, Kriegsreporter haben einen harten Job. So, das ist ein bisschen wenig.
Ich meine, das ist, glaube ich, das, was ich vorhin sagte, wo ich dachte so, das ist nicht der Film, der mein journalistisches, fotografierendes Denken komplett auf den Kopf gestellt hat und mich jetzt alles hinterfragen lässt. Ich meine, von so ein paar persönlichen Beobachtungen bin ich schockiert irgendwie. Ich bin wirklich rausgegangen und dachte, geil, Kriegsreporter. Ich will auch unbedingt so Bilder wie Kelly Spaney schießen, weil ich nur so Bilder wie Kirsten Dunst schieße, weil ich halt nur, weiß nicht, bisher in meinem Leben digital fotografiert habe und jedes Mal das Gefühl habe, wenn mir jemand ein analoges Bild zeigt, da steckt alles drin, was ich versuche zu erreichen, und weiß nicht, das ist einfach so gemacht und es hat auf einmal, aber vielleicht ist das auch einfach, weil das gerade eine Ästhetik ist, die mir gefällt, und in 10 Jahren gucke ich irgendwie zurück und denke mir, vielleicht völlig uninteressant. Oder auch das, was du gerade gesagt hast mit wie wirkt ein Bild, wenn es in Schwarz-Weiß ist oder so. Ich mache mir auch super oft Gedanken, ob ich in Farbe oder in Schwarz-Weiß Fotos mache, weil ich ungern später in der Bearbeitung oder so ein Bild dann einfach umwandle oder so, sondern ich mache das halt direkt. Und tatsächlich habe ich mich oft ertappt irgendwie, dass wenn ich merke, ich kann mit den Farben, die ich gerade irgendwie habe, weil halt das Licht gerade so ist, der Himmel so aussieht oder weiß nicht, ich einfach in der und der Umgebung bin, flüchte ich mich manchmal in Schwarz-Weiß, weil ich merke irgendwie, damit kann ich viel sicherer im Zweifelsfall irgendwie ein Bild bekommen, mit dem ich zufrieden bin. Und dann gucke ich irgendwie den Film an und denke mir, ja, irgendwie jeder Kelly-Shot sitzt halt leider auch. Also irgendwas ist dran an diesem Schwarz-Weiß und dieser Zeitlosigkeit, die das Bild dann auf einmal mitbringt. Die Gewalt, die in dem Film ist, fand ich spannend, weil ich wusste auch nicht, wie krass der so ins Gericht zieht. Und er zeigt ja schon ein paar sehr drastische Momente. Und eine Schlüsselszene ist da für mich am Anfang, dass wenn sie bei der Tankstelle sind und da dann diese zwei Menschen, die als Plünderer bezeichnet werden, hängen und wirklich übel zugerichtet sind, irgendwie der eine schon so verprügelt, dass man seine eine Gesichtshälfte mit dem Auge kaum noch richtig erkennen kann, und dann stehen sie da so angewurzelt, dann hast du da diese eine Figur mit Gewehr, von der die ganze Bedrohung ausgeht, die dann jetzt die beiden Fotografen hinstellt und sagt, naja, die sollen jetzt drüber entscheiden, was als nächstes passiert, und dann wo Lee irgendwie sagt, und stell dich doch mal zwischen die beiden, ich will jetzt ein Bild von dir machen, und das ist so eine interessante Szene, weil es gibt ja später den Moment, wo die Stephen McKinley Henderson-Figur sagt, geht nicht zu denen, die machen gerade was, wo auf keinen Fall, wo sie nicht wollen, dass jemand das sieht, nämlich diese Leichen da in den großen Graben schütten, und also so, die wissen schon insgeheim, dass das richtig krasse Scheiße ist, die da abgeht, und dass das was ist, wenn die Welt wieder anders ist, für die man sich nicht rechtfertigen kann. Was, also so, wo stehen die Menschen eigentlich moralisch? Haben sie ein Bewusstsein, was da gerade in diesen Lawless Times irgendwie, was sie sich da rausnehmen, was sie anrichten? Das ist nicht normal, zwei Menschen in seiner Scheune irgendwie aufzuhängen, die zu verprügeln und irgendwie langsam sterben zu lassen. Und dann sagt das Lee einfach so mit, I want to take your picture oder irgendwie, und so wo die Situation auf einmal so seltsam wird, mit eben noch stand er mit dem Maschinengewehr da und hatte alles unter Kontrolle, und jetzt ist er auf einmal selbst unsicher, weil er nicht weiß, oh Gott, will er überhaupt mit denen abgelichtet werden, und dann stellt er sich so zögerlich da rein, sie macht das Bild, und dann später im Auto hast du dann die Reaktion noch von der Kelly-Figur, die dann sagt mit, oh Gott, da war gerade dieses unfassbare Motiv und ich habe einfach kein Bild davon, gemacht, als wäre das gerade, also so wo du irgendwie weißt, ich bin hier gerade in dieser Situation mit einem Werkzeug, nämlich der Kamera, irgendwie als Fotografin, was mein Beruf, vielleicht sogar meine Berufung ist, irgendwie das, worin ich sogar gerade in dieser Welt, die auseinanderfällt, Sinn ergebe. Deswegen dreht sich dann alles um die Frage und nicht diese normale Reaktion und what the fuck, da sind gerade einfach zwei Menschen vor unseren Augen ermordet worden und es ist, wir sollten einfach gucken, dass wir so schnell wie möglich hier rauskommen und nicht noch tiefer reinfahren in die Bürgerkriegshölle. Und also da sind schon so Momente drinnen, glaube ich, wo Garland als Regisseur nicht zurückschreckt, explizite Gewalt zu zeigen, aber seine Figuren dann doch merken, dass es irgendwie irgendwas nicht richtig läuft. Und ich finde noch immer sehr eindrücklich diese Eroberung der Schule, die du schon erwähnt hast, weil ich da interessant finde, dass die Journalisten, Fotografen professioneller eigentlich arbeiten als die eigentlichen Soldaten, die sehr unbeholfen wirken mit ihrem taktischen Vorgehen am Anfang. Und das wird ja dann sogar eher durch die Musik und die Montage, die folgt, und dass das Ganze dann auch so kontrapunktiert eingesetzt wird. Das Lied, was kommt, ist ja eher so ein fröhliches, gut gelauntes Indie-Stück, was dann drüber gelegt wird über so ganz düstere Bilder von einfach, wir ballern uns durch die Räume und töten den wir noch da drinnen finden. Aber eben, dass da davor, wo weiß nicht, dieses wie Lee hinter der Säule mit der Kamera hervorguckt und dann da ihre 1000 Bilder schießt und eigentlich jeden Moment einfängt, also fast schon als hättest du eben diese 24 Bilder pro Sekunde, die zusammen schnell abgespielt den Film ergeben würden, sieht man ja dann irgendwie, wie der Soldat gerade noch sprintet, angeschossen wird, irgendwie der Schrei, dann fällt er zu Boden und weiß nicht, die Blutspritzer, die rausgehen und so. Da ist schon sehr viel abgebildete Gewalt und die Figuren, ja, also zumindest die Kaylee-Figur ist ja schon eine eindeutige Figur, um daran zu erschrecken. Du hast vorhin noch auch irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was deine Fragestellung war, aber so, ich hatte mir nur abgespeichert, wer von den beiden am Ende halt überlebt. Ja genau, ich glaube, da ging es darum, was die Bilder sind, die bleiben. Und der Film sagt ja schon irgendwie sehr eindeutig, dass es diese schwarz-weißen, zeitlosen Bilder sind. Sie fühlen sich szenisch an. Sie fühlen sich so an, als hättest du das erlebt irgendwie. Du hast ja am Ende dann auch dieses bizarre Bild, wo die Soldaten so stolz in die Kamera gucken, nebendran liegt die Leiche des Präsidenten irgendwie und links im Mac noch irgendwie so ein Secret Service Agent, ziemlich tot, unbeholfen rum. Und das ist ja das Bild, was sich irgendwie bis in den Abspann reinbrennt, was ja eigentlich im Abspann auch erst entwickelt wird irgendwie, wo wir dann so nach und nach halt, keine Ahnung, wie hast du das Bild da in deinem Wasser drin liegen. Und nach und nach kommen die Schwarztöne irgendwie richtig zum Vorschein. Ich finde, es ist okay, einfach über einen Film nachzudenken, ohne sich auf irgendwas festzulegen, gerade wenn der Film sich selbst auch nicht unbedingt auf irgendwas festlegt.
Ja, aber damit macht er sich natürlich auch einfach, ne, weil er sich nicht festlegt. Also ich finde halt, die Bilderwelten sind zu weich oder zu wenig herausfordernd, um eine tiefere Auseinandersetzung damit zu gewährleisten, was eigentlich unsere Faszination mit ästhetisierter Gewalt, gerade wenn es auch um echte Gewalt geht, betrifft. Und das ist ja eben so, wenn man so den World Press Photo Award wenn man in die lokalen Arkaden Mall oder was auch immer geht und dann sieht man die Ausstellung mit den World Press Fotos und dann sind da extrem ästhetisierte Bilder von menschlichem Leid, Armut, Hunger oder eben Tod und Verderben. Das kratzt er halt an, indem er sich mit den Persönlichkeitsmustern beschäftigt, die solche Bilder suchen und finden. Und wie sich diese Persönlichkeiten auch, je nachdem, wie lange sie den Job machen, dann eben entwickeln. Das sieht man eben durch den Kontrast von den beiden Frauenfiguren sehr schön. Und ich mag auch den Moment oder so bei Kelly Spaneys Figur, wo sie am Anfang eben wirkt, als wäre sie 15 und dann sieht sie Gewalt und fotografiert und dann sieht sie aus wie 22 oder 23, also so alt, wie sie wirklich ist. Das ist schon ganz clever gemacht, so diese Menschentypen darzustellen, wenn es auch nicht wirklich um den Realismus ihrer Arbeit im Jahr 2024 so sehr geht, meiner Meinung nach. Aber wenn es um die größere Frage geht, wie in Filmen Gewalt bildtechnisch produziert wird und wie sie auch rezipiert wird, da habe ich halt das Gefühl, dass er eigentlich nichts zu sagen hat, weil er sich halt immer wieder auf situationelle Klischees verlässt. Also eben sowas wie, jetzt kommt der Psycho mit der bunten Brille und immer wieder diese doofen, wirklich doofen, edgy Kontraste, die sich ja auch in der von mir durchaus bewundernd beobachteten Jesse Plemons Figur widerspiegeln, nämlich diese Gewalt, die bunt ist, wenn man so will. Also das zeigt sich einerseits in den Soldaten, die man so sieht, die aussehen, als wären sie gerade aus einem Holi-Fest aus Indien gekommen, nach ihrem Backpacking-Urlaub in Indien, also mit bunten Farbmustern bespritzt und so. Man weiß nicht, wann kommt das Blut, wo hört das Blut auf, wo beginnt die bunte Farbe. Es zeigt sich den Soundtrack, der immer wieder so kontrastierende Lieder, wie ja von dir auch erwähnt, einspielt, die irgendwie nicht zur Stimmung so richtig passen wollen, die dem Ganzen dann aber so eine distanzierte Aura verleihen, als wäre da noch ein universeller Beobachter vor Ort, der das alles so leicht ironisch betrachtet, was da passiert in dem Film. Und das zieht sich ja irgendwie dadurch. Und dadurch kommen wir immer wieder in die Situation, wo wir da distanziert werden vom Geschehen, wo es irgendwie unwirklich wirkt, wo es konstruiert wirkt eben auch. Bis hin zu dann den Settings, also diese Sache mit den zwei Scharfschützen, das findet ja auch in einem seltsamen, surrealen Setting da statt, zwischen Weihnachtswunderland oder was es da ist, und der Villa, und ebenso eben dann, wenn der Jesse Plemons da seine Brille aufhat. Die Brille, die macht so viel Arbeit in diesem Film, die verkörpert eigentlich den ganzen Film so. Und erst dann am Ende einigt er sich dann so ein bisschen auf jetzt bin ich wieder der ernste Kriegsfilm, so in der Art, und dann muss er zu seinem natürlichen Schlusspunkt kommen. Was ich dann wiederum interessant fand, im Gegensatz zu diesen konstruierten Elementen und gezielten Misstönen, ist eben, dass man überhaupt einen Film schaut im Jahr 2024 aus Amerika mit 50 Millionen Budget, wo die Helden niemals eine Waffe tragen, wo die einzige Waffe, die sie haben und wo sie sich ja auch durch Szenen bewegen, wo man eine Waffe erwarten würde, eben die Fotoapparate sind. Und das ist eigentlich so für mich der große Reiz, das auch zu schauen. Also, weil sie immer wieder in Situationen sind, du hast ja John Wick erwähnt, in denen sich ein Keanu Reeves auch wiederfinden könnte. So, also durch ein Haus schleichen, um dann um die Ecke zu linsen. Und was haben sie in der Hand? Sie haben nur ihre Bildermaschinen in der Hand, wenn man so will, und produzieren und schießen damit. Aber natürlich schießen sie ja was ganz anderes. Und gerade im Finale ist es natürlich sehr effektiv, dass man dieses gigantische Spektakel der Zerstörung von dem Lincoln Memorial, also Roland Emmerich wäre neidisch gewesen, würde ich sagen, hat und so weiter, und dann das verbarrikadierte Weiße Haus und die überall nur Schüsse und Gefahr und dann ohne Waffen da reinzurennen. Das ist natürlich schon einfach was Ungewohntes, würde ich mal sagen, in dem Genre. Wenn man das jetzt als Kriegsfilm begreift. Ja, aber auch da kommt er dann wieder zu einem Punkt im Finale, wo ich denke, das ist alles lief daraus hinaus, und zwar von Anfang an klar, dass es darauf hinausläuft, und die einzige offene Frage war, wer von beiden stirbt, also von den Figuren von Kelly Spaney und Kirsten Dunst. Also das ist auch wieder so rund, weißt du, so verdaulich, so, ich weiß nicht, ich finde, dafür, dass man dann in dem Film im Grunde sieht, wie jemand entzündet wird oder wie Menschen abgeknallt werden reihenweise, ist das alles so verpackt, dass es, dass man auch sehr gut einfach dann in den Feierabend gehen kann hinterher. Und für einen Film, wo es um die Darstellung von Gewalt auch geht und von realer Gewalt, auch natürlich in einem fiktiven Gewand, aber es geht ja auch um unseren Medienkonsum in einer Zeit, wo sich ein Krieg an den anderen reiht und wo man Twitter öffnet und gar nicht weiß, was man diesmal für Gräuel aus Versehen auf Autoplay hat, hat der Film ja erstaunlich wenig, um uns da wirklich vielleicht auch als Komplizen oder als Menschen so im Film zu integrieren, die sowas vielleicht auch sehen wollen. Und ich glaube, deswegen gehe ich dann am Ende, obwohl ich viele interessante Ansätze habe bei Civil War, enttäuscht aus dem Film raus. Was dann auch mein Fazit wäre.
Was ich interessant finde, weil du sagst, sie haben die Kameras und keine Waffen und trotzdem eine der eindrücklichsten Szenen ist der erste Bonding-Moment, wo Kirsten Dunst merkt, ups, ich habe Kaylee Spanier vielleicht jetzt doch ein bisschen zu hart angegangen. Und dann gehen sie doch zu diesem abgestürzten Helikopter. Sie sagt, das ist ein tolles Motiv. Und dann sagt sie, ja, shoot it. Und das sagt sie mehrmals. Und keine Ahnung, wie das im Deutschen gelöst wird. Aber das fand ich dann schon sehr interessant, dass du in dem Moment, wenn du es halt nicht sehen würdest, dass sie eine Kamera hat oder so, dann könntest du halt auch denken, sie, weiß nicht, richten jetzt irgendwie einen Kalb hin. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Nee, aber weiß nicht, also so da habe ich schon das Gefühl, dass das ist ein Satz, der definitiv nicht zufällig irgendwie so drinne steht, auch wenn das vielleicht tatsächlich einfach im Sprachgebrauch passieren könnte, aber dass da dann schon überlegt wird, mit was für Utensilien sind die unterwegs und bahnen sich ihren Weg dann dadurch und dann eben auch wirklich dieses Verblüffende, sie sind die Ersten, die ins Weiße Haus tatsächlich reinrennen. Also es sind nicht die großen Panzer, die irgendwie durch die Mauer brechen, das sind nicht die bis an die Zähne bewaffneten Soldaten mit ihrer mega Ausrüstung oder so, sondern es sind wirklich einfach diese Journalisten, die dann doch irgendein Ziel verfolgen. Ich bin immer wahnsinnig enttäuscht von der Frage, beziehungsweise der Antwort, die der Präsident gibt, oder beziehungsweise, ich meine, der liegt ja im Sterben, was soll der groß sagen? Aber ich hasse es, dass Wagner Moura am Ende sagt, ja, that'll do. Und es ist irgendwie
that'll
so.
That'll do, pick.
Ja, yeah. Und also ich meine, ich verstehe es auch schon irgendwie, es gibt dem Film so nochmal die letzte Kante, auch irgendwie das, und ich denke mir halt die ganze Zeit, wie sieht denn die Welt danach aus, wie sieht denn die Titelseite mit diesem Quote aus, ist denn irgendjemand zufrieden damit, ist das, löst das denn irgendwas auf, beantwortet das irgendwas, weil ich mag eigentlich ganz kurz diesen Dialog zwischen Stephen McKinley Henderson und Wagner Moura, wenn sie so im Auto sitzen und er stellt so drei potenzielle Fragen an den Präsidenten und Wagner Moura gibt dann dreimal so eine Einschätzung mit, nee, die Frage ist zu soft, die Frage ist zu weiß nicht was und dann sagt er, ah ja, okay, die trifft schon eher irgendwie so den Tonfall, wo ich hin will und da ist der Film ja auch irgendwie auf so eine verspielte Weise, keine Ahnung, bringt da im Dialog irgendwie dieses, wie kommt man als Journalist irgendwie an Informationen, an Aussagen, an Geschichten, die man erzählen kann oder so und dann bist du da am Ende und ich weiß nicht, ich finde das persönlich irgendwie so frustrierend, dass du dann so ein halbes Quote hast, was halt nichts aussagt, außer irgendwie eine Figur noch erbärmlicher wirken zu lassen als die Scheiße, die sie sowieso schon angerichtet hat. Das ist dann, klar kann man irgendwie sagen, Mic Drop, aber als Journalismus-Thriller nicht zufriedenstellend.
Ja, er geht sich dann so ein bisschen, oder er ist dann sehr selbstzufrieden in so ein bisschen Nihilismus, den er unterschwellig irgendwie hat, ne? Wenn er, weil das Konzept ist ja auch, ihm eröffnet diesen Ausweg, weil er sich eben nicht wirklich mit der Politik hinter seinem Konflikt beschäftigt, was ich ja, wie gesagt, auch okay finde, weil es ja alles schon irgendwie auch so ein Experiment ist, dem wir hier zuschauen. Aber damit eröffnet er sich eben einen Abschluss, der von vornherein gegeben war. Also es ist eigentlich nicht sehr überraschend, was da am Ende passiert, nicht herausfordernd, sondern eher so, Krieg ist sinnlos, okay, auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Hast du noch ein Fazit zu Civil War von Alex Garland, der zum Kino läuft?
Ja, also schaut ihn euch an, ich finde ihn sehr faszinierend, er ist auch recht kurz, man kann ihn schneller hintereinander schauen, vermutlich ist das auch ein Problem des Films, er liegt nicht so schwer im Magen, irgendwie ist kein Schlag in die Magengrube oder so, dass man danach erstmal denkt, uff, vielleicht lieber nicht mehr gucken oder so, also wenn ich jetzt, weiß nicht, irgendwie sowas wie The Zone of Interest, was überhaupt kein vergleichbarer Film ist, aber an den habe ich mich wirklich nicht mehr reingetraut, weil er so unangenehme Fragen stellt, ich glaube, das hast du schon ganz gut gesagt, dass das der Civil War nicht macht. Es gibt dann irgendwie so einzelne Szenen, also jetzt, wo ich das dritte Mal drin war, ich war sehr gespannt nochmal auf diese Szene mit den zwei Soldaten, die da liegen in ihrer Scharfschützenposition und auf diesen Fremden schießen, der sie wiederum beschießt, wo so ein bisschen dieses, wir haben keine Ahnung, für wen wir kämpfen, gegen wen wir kämpfen, warum wir kämpfen einfach nur, um zu überleben. Da dachte ich ein bisschen, dass das so ein Echo, was kommentiert wird auf diese sehr eindrucksvolle Szene in Im Westen nichts Neues, wo auch irgendwie dann die Hauptfigur mit einem französischen Soldaten im Schlamm ist und es geht irgendwie so auf Leben und Tod und da ist ja das Interessante irgendwie, da sind dann nur diese zwei Menschen so komplett abgeschieden und müssen sich halt die Frage stellen, was machen sie da eigentlich, und hier stehen jetzt auch mal Journalisten außen rum, die das fotografieren, und das finde ich irgendwie so, so interessant, weil im Westen nichts Neues dich da in diese Situation reinbringt. Alles ist komplett verschwunden um dich rum. Und hier gibt's jetzt jemanden, der das auf einmal dokumentiert und noch mehr zeigt, irgendwie abgefuckt. Das Ganze ist, weiß nicht, wann eine Szene, bin ich jedes Mal gespannt, die zu gucken, weil die jedes Mal einen Tick anders wirkt. Was ich noch super faszinierend fand, war dieses Mal der Moment, nachdem Sammy stirbt, und dann gibt's doch so einen Moment, wo Wagner Moura in Zeitlupe schreit. Auch super stilisierter Moment. Und was ich da so spannend fand, ist, das wirkt halt wie so Platoon, dieser eine bekannte Shot, aber es spielt halt nicht irgendwo in einem dieser typischen Vietnam-Kriegsschauplätze, sondern einfach in den USA vor einem grünen Wald, und es hat trotzdem irgendwie einen ähnlichen Charakter, und hinten dran fährt dann so in Zeitlupe auch verschwommen natürlich ein Panzer durchs Bild, die Soldaten laufen da, weiß nicht, ist irgendwie so ein interessantes Ding von, vor was für einem Hintergrund, vor was für einer Umgebung spielt irgendwie so ein Kriegsfilm, ab wann sieht ein Kriegsfilm wie aus, was für Bilder assoziierst du automatisch mit einem Kriegsfilm und denkst, okay, das ist ein Vietnam-Kriegsfilm aus den 1970er Jahren, ach nee, Quatsch, wir sind irgendwo vielleicht in der Gegenwart in den USA oder so, weiß nicht, das ist, find ich einen interessanten Film, wo auch irgendwie mit so einem komischen Echo gearbeitet wird und ich das dann versuche neu einzuordnen. Und dann die Szene, die ich eigentlich am allertollsten in dem ganzen Film finde, ist ja die ästhetisierteste überhaupt, wenn sie nachts durch den brennenden Wald fahren und diese Funken fliegen und du das alles so in Zeitlupe bekommst, und dann liegt ja auch wieder so eine Indie-Musik drüber, wie als hast du großen Offenbarungsmoment, wo sie da einsam sterbend vereint sind als Gruppe, die sich ihren Weg durch die Dunkelheit bahnt. Alles ist verloren, aber sie sind irgendwie zusammen, und hier rollt noch langsam der Reifen über den Asphalt, und da schweben, fliegen die Funken, und das ist wirklich eine Szene, aus der ich absolut nicht schlau werde. Also irgendwie liebe ich die am meisten in dem Film. Das ist die, wo ich das Gefühl habe, da hat er fast sowas Transzendentes, aber es widerspricht halt auch all dem anderen, was so in dem Film passiert. Ich befürchte, ich muss ihn nochmal schauen und werde dann immer noch nicht wissen, was los ist. Aber ja, das mag ich definitiv an diesem Film. Und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, welche Rolle er bei A24 und gerade in der Filmlandschaft, in der Blockbuster-Landschaft, wo auch immer, einnimmt, was ihn, glaube ich, nochmal zusätzlich zu einem sehr, sehr interessanten Untersuchungsobjekt macht. Aber ich glaube, das würde jetzt den Podcast springen.
Ja, wenn ihr Waldbrände sehen wollt, schaut lieber Only the Brave oder Roter Himmel. Ich bin doch insgesamt ohne Erwartung in Civil War reingegangen und wurde irgendwie enttäuscht und auch überrascht. Gibt sicherlich schlimmere Haltungen nach oder während eines Films. Civil War läuft jetzt im Kino. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du dich bei Reuters bewirbst?
Ja, keine Ahnung. Also meine ersten Bilder als Kriegsfotograf werde ich auf meinem persönlichen Instagram-Account teilen. Um Gottes Willen, nein. Ihr könnt mir bei Movieplot folgen. Das ist nicht Reuters, aber da schreibe ich zumindest über Filme. Weiß gar nicht, hat Reuters Filmkritiken?
Ihr könnt mir bei Letterboxd folgen, Jenny Jecke, da habe ich mittlerweile auch Civil War geloggt, den ich vor 3 Tagen gesehen habe. Vielleicht bewerte ich ihn noch. Und ihr könnt mir bei Twitter folgen als Jenny Jecke und natürlich bei Movieplot ab und zu mal einen Artikel von mir lesen. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann erklärt mir bitte erstens, wie viele Filme Kelly Spanys Figur in diesem Film mit sich herumschleppt und wann sie die wechselt, weil so schnell, wie sie auf den Auslöser drückt, sind die 30 Bilder, glaube ich, die auf so einen handelsüblichen Film für so eine alte Kamera passen, wahrscheinlich schon sehr schnell aufgebraucht. Und wenn ihr uns zweitens unterstützen wollt, dann gerne mit Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hier hört. Empfehlt uns weiter, um weitere Hot Takes über Alex Garland Filme auch an eure Freunde und Freundinnen da draußen zu liefern. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Der Wollmilchcast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.